Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Impact-Runde. Hier sprechen wir immer über Gemeinwohl, über Wirkung, soziale Innovation. Aber nicht nur darüber, sondern mit den Menschen, die diesen gesellschaftlichen Mehrwert erschaffen. Und heute soll es da sehr viel um Impact Entrepreneurship gehen, aber auch um Philanthropie und wie immer natürlich eine persönliche Lebensgeschichte, die dahin führt. Und dazu sprechen wir mit Joanna Breitenbach. Sie ist unter anderem Mitgründerin von BetterPlace.org und BetterPlace Lab, Autorin mehrerer Bücher und beschäftigt sich auch mit den Themen New Work und Inner Work mit ihrer neuesten Initiative Brave Space. Und über alle diese Betätigungen, die sie so hat, wollen wir heute sprechen. Deswegen sage ich erstmal hallo, Joanna.
Ja, hallo. Schön, dich zu treffen.
Ja, Joanna, dein Weg beginnt, wie glaube ich, bei vielen Leuten in diesem Sektor nicht so ganz linear, dass man denkt, auf jeden Fall kommst du am Ende da raus, wo du gelandet bist. Du hast ursprünglich mal Kulturwissenschaft studiert, dich auch mit Osteuropa-Studien beschäftigt. Punkkultur spielt eine Rolle. Und alles das, ja, führte irgendwann dazu, wo du heute bist. Aber vielleicht nimmst du uns mal ein bisschen zurück mit und lässt uns daran teilhaben. Was hattest du denn damals, als du studiert hast, eigentlich vor? Was war denn dein Plan?
Ich glaube, was mich hauptsächlich motiviert hat während meines Studiums war, dass ich irgendwas finde, was ich wirklich interessant finde. Ja, wo ich eine echte innere Motivation und eine intrinsische Verbindung mit hatte mit einem Thema. Und das Thema, ich habe dann ja Kulturanthropologie studiert, war für mich ganz stark, dass ich das Gefühl hatte, dass der Status quo, wie ich lebe, wie ich aufgewachsen war in Hamburg, in der deutschen Kultur so der 70er Jahre, dass das irgendwie doch nicht das sein könnte, womit wir uns zufrieden geben sollten und dass das irgendwie sich auch nicht stimmig anfühlte, ja, unsere Welt. Und dass ich in der Kulturanthropologie gelernt habe, es gibt auch ganz andere Arten, das Leben zu leben, ganz andere Werte, Konstrukte, ganz andere Gebäude, einfach wie man Sinn erzeugen kann in der Welt. Und ich glaube, das hat mich sehr beschäftigt, ja, dass ich irgendwie mehr verstehen wollte, wie kommen wir denn dahin, dass wir das, was viele, glaube ich, von uns als, also heute würde ich sagen, als traumatisierend, damals hätte ich vielleicht eher gesagt, als unfair, ungerecht, das kann doch so nicht sein, empfunden habe, dass ich das besser verstehe, wie ich da einen Beitrag zu leisten kann, das zu verändern. Und das war am Anfang sehr stark, weil die kulturanthropologische Linse ist so dekonstruierend. Das war eigentlich, dass ich in meiner ersten Karriere, als ich angefangen habe, dann Bücher zu schreiben und kulturanthropologische Forschung so zu popularisieren, dass ich mich damit beschäftigt habe, wie so einen Verfremdungseffekt zu erzeugen. Ja? Also, dass das, was wir als normal ansehen, dass Anthropologen einem helfen, das als sehr strange anzusehen und zu erklären, wieso wir denn zu dieser verzerrten Wirklichkeit irgendwie kommen. Ja? Und ich glaube, das war so der erste Ansatz. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, so sehr es mir Spaß machte, zu Realität zu dekonstruieren und zu sagen, schau mal, das ist doch nur so und so, weil die Machtverhältnisse so sind oder weil wir das und das gerade gelernt haben, aber wir könnten es auch ganz anders machen. Irgendwann hatte ich dann das Gefühl, ich möchte auch etwas eher Konstruktives daneben setzen und nicht nur eben sagen, nee, so ist das nicht gut. Ja, und dann würde ich sagen, vielleicht kam so eine zweite Welle in meiner Karriere, wo ich dann Sozialunternehmertum kennengelernt habe, Anfang, Mitte der 2000er und dann eben mehr so ins Unternehmertum reingegangen bin, wo ich vieles von dem, was ich vorher eher theoretisch kritisiert hatte, dann versucht habe, anders umzusetzen.
Jetzt weiß ich ja selber, als jemand, der Sozialwissenschaften studiert hat in seinem ersten Leben, dass eben dieser Connect zu der realen Wirtschaft oft nur in der Theorie da ist, hast du gerade selber gesagt. Wann ist dir dann Unternehmertum oder auch Ökonomie als etwas, wie du sagst, Konstruktives das erste Mal begegnet? Also wann war der Moment, in dem du gesagt hast, ich könnte jetzt auch machen?
Na, ich glaube, das war so, also das war, ich hatte 2006, habe ich mit meiner Familie, mit unseren beiden Kindern, die damals so 10 und 12 waren, eine Weltreise gemacht. Dort haben wir ganz viele soziale Projekte kennengelernt, die wir toll fanden, so Grassroots-Initiativen. Und plötzlich ist die Idee entstanden zwischen meinem Mann und mir, ey, wir könnten doch eigentlich so eine Plattform wie eBay bauen, wo sich weltweit soziale Initiativen darstellen können. Ne? Heute ist das ein alter Schuh. Wir alle kennen irgendwie, hoffentlich Better Place, aber wir kennen natürlich auch irgendwie alle möglichen anderen Crowdfunding-Plattformen. Also das ist eigentlich sehr organisch entstanden aus einer Idee heraus, ey, wir könnten da ja diese damals noch relativ neuen Technologien wirklich nutzen, eine andere Art von Hilfe zu ermöglichen. Und am Anfang haben wir das gar nicht unbedingt unternehmerisch gedacht. Wir waren einfach nur von dieser Idee fasziniert, digitale Medien zu nutzen, um mehr Sichtbarkeit für soziale Initiativen weltweit zu erzeugen. Und es war aber damals dann auch die Zeit des beginnenden Sozialunternehmertums in Deutschland. Ashoka, glaube ich, hatte sich 1 oder 2 Jahre vorher gegründet oder in Deutschland auf jeden Fall niedergelassen. Als wir so recherchierten, was sind denn unsere Möglichkeiten, auch ein Geschäftsmodell oder uns überhaupt zu finanzieren mit dieser Plattform-Idee, aus der dann später eben Better Place wurde, haben wir gemerkt, oh, es gibt ja da auch eine neue Bewegung im sozialen Sektor, die nicht mehr nur rein philanthropisch basiert ist, sondern die irgendwie mit einer neuen Weltsicht einhergeht. Und das war eben, ich erinnere mich noch, wir waren mal bei einem Abendessen mit Mohamed Yunus, der Urvater der Microcredits, sinnigerweise im Berliner Adlon. Das sind dann so die Brüche der Szene, dass man sich, um Gutes zu tun und Armut zu bekämpfen, in dem teuersten Hotel von Berlin trifft. Und der hat dann aber in diesem Vortrag, den er gehalten hat abends, hat er dann gesagt, ja, wenn ich ein Problem sehe, dann ist meine erste Reaktion, dann gründe ich ein Unternehmen. Und irgendwie hat uns das irgendwie sehr gut gefallen. Das war so ein neuer, frischer Wind in dieser, so aus unserer jetzt auch sektorfremden Perspektive, so diese so bisschen ökigen, eingerosteten, langsamen und nicht so jetzt auf Wirkung ausgerichteten NGO-Vereins Welt in Deutschland. Und ich glaube, wir waren schon sehr von Anfang an davon inspiriert, andere Werkzeuge, andere Herangehensweisen, also dann eben schon ein bisschen was Unternehmerisches einzusetzen, um diese Plattform zu gründen. Ja, also das war eher so eine, wir haben was entdeckt, oh, da gibt es ja einen neuen Trend in der Welt, der passt ja eigentlich ziemlich gut zu unserer eigenen Denke. Lass uns da mehr drüber wissen, lass uns auch danach ausrichten.
Wie habt ihr denn dann angefangen in der Umsetzung? Also wärt ihr jetzt an der klassischen Business School wärt ihr von dort gekommen, hättet ihr jetzt ein MVP gebaut, eine Go-to-Market-Strategy, Funding, Slide-Deck, ähnliches? Was waren eure ersten Schritte und vielleicht auch die Learnings daraus, wenn man sich mit was ganz Neuem beschäftigt?
Vielleicht gar nicht so unähnlich zu dem, was du gerade eben beschrieben hast, aber wir waren eigentlich alle in dem Sinne sektorfremd. Wir alle kamen nicht aus dem sozialen Sektor. Mein Mann ist Professor für Rechtswissenschaften. Unser Mitgründer Till war Informatiker. Und ich als Kulturanthropologin. Also wir waren am Anfang ein ziemlich zusammengewürfelter Haufen von Menschen unterschiedlichster Disziplinen. Und wir haben dann aber schon sehr stark am Anfang auch gleich darüber nachgedacht, wie finanzieren wir denn dieses Ganze? Ja, wir hatten schon eine ziemlich konkrete Idee, wie so eine Art eBay für Hilfe aussehen könnte. Also das Produkt und das, was wir anbieten wollten, war schon relativ von Anfang an klar. Aber was noch überhaupt nicht klar war, ist, wie wir das nachhaltig finanzieren würden können. Ja, und am Anfang haben mein Mann und ich ein bisschen Geld reingesteckt. Wir hatten noch ein paar andere Menschen, die ein bisschen Geld hatten, die erste Generation quasi von Better Place finanziert haben. Aber es war uns schon klar, wir müssen wirklich ein Geschäftsmodell entwickeln. Und das war dann auch ein längerer Weg dahin. Das hat nicht von heute auf morgen funktioniert, sondern in einer ersten Iteration haben wir einen Prototypen gebaut. Ganz klar, natürlich war das ein MVP. Wir haben einzelne Projekte handverlesen auf die Plattform geholt, damit sie sich darstellen können. Und wir haben dann einzelne Menschen angesprochen, ob sie nicht diese Projekte bespenden wollten. Also alles sehr handgestrickt gemacht. Und um das alles zu finanzieren, haben wir ein paar Mitstreiter gesucht, die mit bei uns eingestiegen sind in die Unternehmung, die uns Geld gespendet haben. Das war eine Handvoll von Menschen, die zwischen 250.000 und 1 Million Euro gespendet hatten, die alle aus der Wirtschaft kamen, die alle gesehen hatten, dass ihre eigenen Branchen sehr stark disruptiert worden waren von digitalen Technologien. Und das war eine Erkenntnis, die im sozialen Sektor damals noch gar nicht herrschte. Also wenn ich mit Menschen im sozialen Sektor, in irgendwelchen Stiftungen oder Wohlfahrtsverbänden über Digitales gesprochen habe, dann haben die mich immer so ein bisschen unverständlich angeschaut und haben gesagt, was, wieso, was hat denn das mit unserer Arbeit zu tun? Das betrifft uns nicht. Also von denen konnten wir keine Unterstützung erwarten, sondern eher ein bisschen Gegenwind auch. Weil die hatten das Gefühl, da kommt so ein the new kid on the block. Die versuchen irgendwas zu machen, was wir doch schon die ganze Zeit richtig gut machen und Spenden sammeln. Wieso brauchen wir da dieses Internet dafür? Also deswegen war das die Suche nach dem Geschäftsmodell in den ersten, ich würde sagen, 3 Jahren, war das wirklich, stand das im Mittelpunkt auch von dem, was wir mit Better Place gemacht haben. Dass wir geguckt haben, welche Arten von Finanzierung gibt es, welche, am Anfang waren das häufig Unternehmen, die, wo wir im CSR-Bereich dann für die zum Beispiel Portale gebaut haben, damit die ihre eigenen sozialen Initiativen und Aktivitäten transparenter, besser darstellen konnten. Das war dann so ein typischer start-upiger, iterativer Prozess, bis wir zu dem Punkt gekommen sind, dass wir verstanden haben, wir müssen uns andocken an die Menschen in unserem Ökosystem, die wirklich am meisten Interesse an unseren Dienstleistungen haben. Und während wir am Anfang gedacht hatten, unsere Hauptzielgruppe sind Spender, weil die würden doch bestimmt transparente, sehr partizipativ, gut aufbereitete Informationen aus Grassroots-Projekt wertschätzen und dann auch weiter bespenden, mussten wir feststellen, das stimmt überhaupt nicht. Die meisten Spender sind nicht so sehr weder an Wirkung interessiert, noch so sehr an Partizipation. Die wollen einfach bestimmte andere, eher psychologisch sich in ihrer vielleicht Schuld oder Scham beruhigen. Also wir haben gemerkt, dass eigentlich unsere Kernzielgruppe die Projekte an sich waren, die Better Place genutzt haben, um ihr eigenes Fundraising zu verbessern. Ja? Und wir mussten dann eben wirklich feststellen, dass die Motive, die wir unserer eigentlichen Zielgruppe, von der wir eben dachten, die Spender, dass das vielleicht, wir haben immer so gescherzt, vielleicht 3% der Spender sind wirklich an der Art von Transparenz interessiert, die wir anbieten. Aber 99% aller spendensammelnden Organisationen sind an einem neuen Tool interessiert, mit dem sie sehr effektiv, kostengünstig Spenden sammeln können. Und das war dann unser Hauptumschwung, der dann wirklich für eine gute, nachhaltige Finanzierung gesorgt hat, die uns bis heute seit 2007 eben trägt und das ganze Better Place Team refinanziert, manchmal sogar noch einen kleinen Profit einbringt, den wir dann wiederum auch ausschütten oder in unsere eigene Weiterentwicklung reinvestieren. Ja, also wir sind ja eine gemeinnützige Aktiengesellschaft. Und auch diese Unternehmensform haben wir gewählt, um so das soziale Unternehmertum darzustellen, weil die Aktiengesellschaft ist ja eigentlich so das ultrakapitalistischste Instrument mit sehr hohen Transparenzpflichten, aber was uns gefallen hat und auf der anderen Seite eben das Soziale, dass wir diese beiden Welten zusammenbringen wollten, auch in unserer rechtlichen Unternehmensform.
Wie sieht denn der Finanzierungsmix aus, weil du das jetzt angesprochen hast, also heute? Wie viel ist immer noch philanthropisch? Wie viel ist Geschäftsaktivität? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblick geben. Fast alles
ist Geschäftsaktivität. Also es gibt sehr unterschiedliche Einkommensströme bei der Plattform. Der signifikanteste ist, dass Spenden sammelnde Organisationen einen kleinen Prozentsatz von der Spende an uns abführen. Und dass auch Spender im Checkout gefragt werden, ob sie eine Mitspende wie so eine Art Trinkgeld uns geben wollen. Ja, das sind die beiden wichtigsten Einnahmequellen. Und eine weitere Einnahmequelle ist, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, heutzutage insbesondere mit dem Sparkassenverband. Und dass sehr, sehr viele regionale Sparkassen Portale haben, wir Wunder, die von Better Place mitbetrieben werden und wo Better Place Projekte auch dann eben die Nutznießer quasi, die Empfänger von Spendengeldern sind. Und ein dritter Zweig, der auch uns sehr viele Spenden bringt, ist unsere Zusammenarbeit mit Creators, mit sehr vielen einzelnen Individuen, die eine große Zielgruppe haben und die sich, wenn sie dann sich sozial engagieren, ihre eigene Zielgruppe und ihre eigene Community mitbringen, damit die dann auch gemeinsam was Gutes tun. Ja, das sind so unsere Haupteinnahmequellen. Immer mal wieder hatten wir zu am Beginn auch noch vielleicht mal von einer Stiftung oder so Geld, aber das spielt heutzutage keine Rolle mehr. Also Better Place hat es da wirklich geschafft, ein gutes Geschäftsmodell zu entwickeln. Und zugleich muss ich auch betonen, dass wir natürlich an einer Schnittstelle sitzen und in einem Themenbereich, wo das relativ einfach ist, weil bei uns sowieso schon Geld fließt, weil bei uns ein sehr messbarer Nutzen für die Menschen, die uns bezahlen, dahinter steckt. Die können das wirklich sehen. Und ich bin sehr, sehr kritisch, heutzutage auch noch in vielen Bereichen noch kritischer, auch Sozialunternehmertum als solches gegenüber, wenn wir versuchen, diese Art von wirtschaftlicher Logik, von Marktlogik auch auf Themenbereiche zu übertragen, die, glaube ich, einfach nach einer ganz anderen Logik funktionieren und wo vielleicht auch marktgetriebene Ansätze überhaupt keine Rolle spielen sollten und auch nicht können. Und viele Initiativen, weil sie denn dann irgendwie sozialunternehmerisch sein wollen, reiben sich auf, verpassen auch manchmal ihre eigentliche Mission, weil einfach in unserem gesamten Sektor die Suche nach Geld so zentral ist, so viel Zeit einnimmt, so hart ist und natürlich in den letzten 2, 3 Jahren noch härter geworden ist mit dem gesamten Misstrauen gegenüber nicht nur gemeinwohlorientierten Unternehmungen, dem sozialen Sektor an sich gegenüber. Also wir sind da gerade in einer Zeit, die sehr, sehr anders ist als unsere Aufbruchzeit 2007, wo wir so uns als GründerInnen so fühlen konnten, als wenn wir wirklich sowas zu einem bestimmten Zeitgeist beitragen, der Mainstream ist, wo was ganz Neues, Aufregendes in der Welt entsteht, wo digitale Medien eingesetzt werden für mehr Partizipation, mehr Transparenz, das Gute. Okay, da sind wir heute wirklich an einem anderen Punkt in unserer Gesellschaft. Und de facto, was geschehen ist mit der Digitalisierung, die wir versucht haben, super potenzialorientiert zu nutzen. Also das ist die Geschichte von Better Place ist immer noch eine bis heute, wo ich total dahinter stehe. Und zugleich sehe ich heute so viele Sachen, von denen auch die wir gemacht haben, auch viel, viel kritischer als noch, während ich sie selbst betrieben habe.
Jetzt hast du gerade schon das Spannungsfeld aufgemacht. Soziale Wirkung oder Wirkung allgemein braucht Geld, überraschenderweise. Geld kann philanthropisch kommen, aber oft kommt es durch eine Marktlogik. Du hast ja schon gesagt, ihr arbeitet unter anderem mit Banken zusammen oder anderen GeldgeberInnen, mit Unternehmen, ja, ich denke auch mal Großunternehmen, Corporates. Vielleicht nochmal den Schritt zurück, bevor wir die systemische Frage stellen. Wie kannst du dich noch erinnern, wie das ist, als jemand mit so einer Idee das erste Mal mit einem Bankmanager zu sprechen, einer Bankmanagerin oder jemanden aus einem großen Corporate-Umfeld? Weil da prallen ja Welten aufeinander und teilweise auch unterschiedliche Sprachen.
Eindeutig, ja. Ganz klar. Also wir haben am Anfang, gerade in der Zeit, als wir noch kein Geschäftsmodell hatten, haben wir sehr viel auch Agenturgeschäft einfach gemacht. Wir waren super pragmatisch. Wir haben einfach geguckt, wie kriegen wir Geld rein, damit wir unsere Mitarbeitenden bezahlen können. Wir haben zum Beispiel, einer unserer großen Kooperationspartner war damals Telefonica, die so ein Jugendengagementprogramm gemacht haben, Think Big. Das haben wir wie eine Agentur abgewickelt und dann damit haben wir andere Projekte, die im Kern von unserer Mission standen, querfinanziert. Ja. Diese Kontakte, muss ich sagen, zu der damaligen Zeit waren auch gekennzeichnet von dieser Aufbruchsstimmung im digitalen Bereich. Ja, auch die ist heute auf die heutige Welt nicht so ganz leicht übertragbar, weil damals waren auch sehr viele Menschen in den großen Unternehmen sehr neugierig darauf, welche Veränderungen sie selbst auch bewirken konnten mit ihren digitalen Sachen, wie sich das auch, also auch die hatten in vielfach diese Potenzialorientierung, die heute einfach nicht mehr so vorhanden ist und die heute auch in vielen Bereichen auch eher wie ein Greenwashing ausschaut, weil man weiß, dass während man selbst ein kleines, zartes Pflänzchen im Impact-Sektor nährt, hinten mit der Abrissbombe im Hintergrund die gleiche Firma im Zweifel irgendwie ganz viel zerstört von dem, was man eigentlich aufbauen möchte. Ja, also deswegen diese Spannung, die empfinde ich heute noch wesentlich größer. Aber ich muss sagen, für uns damals als Better Place, und ich würde sagen, das gilt auch für mich wahrscheinlich bis heute, hat die Tatsache, dass mir es Spaß macht, in unterschiedlichen Sektoren zu tätig zu sein, unterschiedliche Menschen kennenzulernen, dass ich nicht so krass irgendwie festgelegt bin auf, oh, ich möchte nur Menschen kennen, die die Welt verbessern wollen. Ja. Das hat total geholfen. Ja, also so eine, heute würde ich das sagen, eine Multiperspektivität, nicht zu sagen, oh, ich weiß, was gut ist, ich bin hier dabei, dir das beizubringen, sondern erstmal prinzipiell offen mit allen Gesprächspartnern zu interagieren und zu sagen, okay, wie siehst du das? Was ist dein Interesse? Was bedeutet Erfolg für dich? Was treibt dich um? Und dann aus dieser Begegnung heraus eigentlich was Gemeinsames neu zu entwickeln. Ja, also ich habe gemerkt, dass natürlich habe ich auch häufig Sachen verkauft einfach und wollte, dass mir jemand für etwas Geld gibt oder Unterstützung in einer anderen Form. Aber ich muss sagen, die Projekte, die wirklich erfolgreicher waren, da haben wir häufig wirklich die Synergien auch herstellen können zwischen den Interessen des Partners, die wir tiefer verstanden haben, auch als einfach nur, gib mir mal dein Geld. Und das ist etwas, glaube ich, was schon eine total wichtige Fähigkeit ist für jeden Sozialunternehmer oder impactorientierten Menschen, eben so eine gewisse Form von ja, Neugierde, Interesse und auch eine gewisse Form von, ich weiß nicht, ob das Pragmatismus ist, aber schon eine Überzeugung von dem, was man selbst machen möchte, aber das nicht mit einer Abwertung und sei es auch nur einer indirekten Abwertung von dem anderen verbunden. Weil das merkt jeder andere Mensch, jeder wohlhabende Mensch, den ich anspreche, merkt, ob ich ihn als Menschen anspreche oder einfach nur als wandelnde Geldtasche. Und das macht einen Unterschied. Surprise, surprise.
Ja, das ist ganz spannend, weil da viele Sachen reinspielen, die wir natürlich jetzt beobachten können. Du hast es selber gesagt, der ganze Sektor steht unter Druck. Ja. Philanthropie, aber auch öffentliche Fördermittel stehen einfach nicht mehr so zur Verfügung wie vor ein paar Jahren noch. Gleichzeitig muss man ja sagen, zeigt sich auch bei dem ein oder anderen Geschäftsmodell, dass es halt keins ist, sondern dass es eigentlich nur auf Philanthropie angewiesen ist, aber in Form eines Unternehmens gegossen. Wie siehst du den Sektor gerade auch so intern aufgestellt? Also sind Sozialunternehmen Unternehmen genug, dass sie funktionieren können, auch wenn die politische Lage sich dreht? Und bleiben sie dabei sozial genug, dass sie sozusagen ihren Purpose nicht verlieren?
Ja, das ist natürlich schwierig zu beantworten, weil sich so viele unterschiedliche Initiativen und Organisationen und Unternehmungen mit diesem Begriff von Impact und Sozialunternehmung verwenden. Deswegen, ich glaube schon, dass wir heute in vielen Bereichen, wo wirklich die soziale Wirkung im Mittelpunkt steht, es schwieriger haben als früher, gute, nachhaltige Arbeit leisten zu können. Ja, also der Nährboden, wie ich ihn sehe gerade, ist karger geworden. Und das hängt, zum Teil hängt das damit zusammen, dass ich glaube schon, dass viele Menschen, wenn sie denn eine Idee haben und etwas gründen wollen, nicht wirklich genug hinterfragen, also nicht eine wirklich gut genug Analyse machen, was braucht es denn in der Welt? Oder ist es wirklich meine Idee, die ich brauche? Also da ist also das, was ich als Anthropologin Feldforschung bezeichnen würde, wirklich das tiefe Verstehen von dem Problem, was ich versuchen möchte, zu darauf eine Antwort zu finden. Und ich bin immer wieder überrascht, wie viele Anfragen ich auch kriege von jungen GründerInnen, die ich dann auch nicht entmutigen möchte, aber trotzdem, wo ich denke, ey, hast du mal ein bisschen Recherche gemacht? Das gibt's doch da und da und da auch schon. Also wie häufig auch sowas doppelt und dreifach entwickelt wird. Und das muss nicht negativ sein. Also auch als wir Better Place gestartet haben, hat kurz danach eine Initiative eigentlich uns als totale Copycats nachgemacht. Die haben sogar noch einen Preis der Financial Times gewonnen, wo wir gedacht haben, haben sie nicht mehr alle, was soll denn das? Ja, die haben doch uns einfach nur nachgebaut, sogar zum Teil in der, sogar ja auch im Wording. Ja, also Konkurrenz ist ja nicht per se nur, weil etwas auch einmal vorher gescheitert ist, bedeutet das nicht, dass man es nicht nochmal anfassen sollte. Ne? Aber dennoch glaube ich, dass es häufig nicht ausreichend genug wirklich so eine Bedarfsanalyse gibt und ein tieferes Verständnis von dem, was man versuchen möchte zu, ja, ich merke, ich will immer nicht sagen zu lösen, weil lösen klingt immer so, als wenn es ein Problem gibt und darauf gibt es eine einfache Lösung. Und häufig ist das ja nicht so. Häufig sind wir ja in komplexen Umgebungen, wo es Antworten gibt, die richtiger oder falscher sind, aber nicht irgendwie das eine ist richtig und das andere ist falsch. Ja? So, also deswegen würde ich immer sagen, so etwas Antworten, passende Antworten zu finden auf soziale oder ökologische Probleme. Von daher glaube ich schon, dass es heute in vielen Bereichen einfach schwieriger ist, weil sich das Umfeld einfach sehr stark verändert hat. Ja, viele von den Stichworten, die mich noch sehr motiviert haben, ja, und ich kann jetzt einfach nur mal sowas sagen wie Nachhaltigkeit und Diversität zum Beispiel, sind heute in vielen Unternehmen zum Beispiel irgendwie fast schon Schimpfwörter oder auf jeden Fall viele Unternehmen, die das nie ernsthaft gemeint haben, sondern immer sich ein bisschen nur so ein PR-Mäntelchen umgelegt haben mit diesen Aktivitäten, die sind heute ehrlicher, kann man es auch so sehen, und sagen, nö, wir machen das alles nicht mehr. Wir schauen nur noch auf die Bottomline. Also der Diskurs ist vielleicht weniger scheinheilig als früher, aber er bietet auch weniger Andockmöglichkeiten für viele Menschen, die was Soziales und Ökologisches, Sinnvolles machen wollen, weil einfach insgesamt das Klima rauer, funktionaler geworden ist und es heute nicht mehr unbedingt, man kann einfach als CSR-Abteilung zum Beispiel sagen, nee, ich mache jetzt einfach nur ESG, ich schaue jetzt einfach nur, dass ich ein ordentliches Reporting mache, aber ich mache jetzt nicht noch, finanziere jetzt nicht noch externe andere Unternehmungen. Da wird manches schwieriger. Und auf der anderen Seite aber gibt es natürlich auch immer wieder Chancen. Also vielleicht das, was auch, damals, als ich Fundraising betrieben habe für Better Place, das Stichwort Sozialunternehmertum war, ist heute vielleicht so ein bisschen KI. Ja, das ist der Türöffner, wo alle sagen, ah ja, okay, oh ja, da möchte ich gerne irgendwie mit dabei sein und irgendwie was nicht verpassen. Da kommt es eben halt wirklich drauf an, zu gucken, was ist mein Produkt? Was ist auch die passende Finanzierungsform? Weil es gibt natürlich durchaus auch soziale Unternehmen, die sich gut über bestimmte Fördermittel zum Beispiel finanzieren können. Ne? Also in meiner Definition ist Sozialunternehmertum nicht nur etwas, wenn es über marktwirtschaftliche Wege finanziert wird, sondern auch, wenn es einen anderen Mix hat aus, ich habe neulich gerade die Zahl gehört, dass die Hälfte oder vielleicht waren es sogar 60% aller Sozialleistungen in Deutschland, die eigentlich Menschen Bedürftigen zur Verfügung stehen, nicht genutzt werden. Dass die einfach nicht beantragt werden, aus unterschiedlichsten Gründen. Eine Unternehmung, die in diese Lücke reingeht zum Beispiel und staatlich vorhandene und zugesprochene Gelder effizient zu den Zielgruppen bringt, die sie sonst nicht haben würden wollen und sich darüber finanziert zum Beispiel, ist für mich auch ein Sozialunternehmen. Ja, also deswegen da habe ich noch für mich eine sehr offene Definition. Aber ich in meiner Wahrnehmung braucht es einfach sehr viel Kreativität und auch sehr viel Ausprobieren. Was sind für mich die Zugänge, die mir offen sind sehr viel Experimentierfreude einfach. Dafür braucht man natürlich gewisse Ressourcen und irgendwo finde ich es schon krass, wenn ich meine eigene Karriere in dem Bereich anschaue. Ich glaube, ich hätte die nicht machen können, wenn ich nicht doch schon grundsätzlich wirtschaftlich privilegiert gewesen wäre vom Outset. Ja, ich habe mich die ersten Jahre bei Better Place nie selbst finanziert. Und ich kenne ziemlich viele erfolgreiche Menschen im sozialen Sektor und im sozialen Unternehmertum, die eher aus privilegierten Familien zum Beispiel kommen und die auf der Basis ihres Privilegs dann sozialen Mehrwert schaffen konnten und den dafür einsetzen konnten. Und das ist manchen Menschen, die einfach nonstop für sich selbst eben Geld verdienen müssen, nicht so möglich. Ne? Also ich finde es auch interessant, die Rolle von Privilegien und Diskriminierung in diesem Bereich. Wer kann eigentlich welche Gründeraktivitäten wirklich betreiben, nochmal sich anzuschauen.
Jetzt hast du Privilegien schon angesprochen, was ich auch ganz spannend fand, den Punkt, sich selber nicht finanzieren, ist, glaube ich, auch etwas, was einigen Impact-GründerInnen so geht. Die Frage, wo sie denn das Geld herbekommen, ist das eine, aber auch, was das mental macht. Du beschäftigst dich ja auch viel mit dem Thema, wie sozusagen Arbeit organisiert ist, wie Menschen ihre Unternehmen organisieren. Hast du eigentlich das Gefühl, um da jetzt mal einzusteigen, dass GründerInnen von Sozialunternehmen, Impact-Unternehmen anders sind als von traditionellen Startups oder die in die freie Wirtschaft gehen, Managementpositionen einnehmen, weil sie nutzen oft die gleichen Fähigkeiten, aber gibt es trotzdem Unterschiede so aus deiner langjährigen Erfahrung?
Also die gibt es und ich merke, dass ich auch ein bisschen zögere, da so pauschal darüber zu sprechen. Aber grundsätzlich empfinde ich schon, dass ich investiere ja auch in geringem Maße, aber ich investiere in unterschiedlichste Unternehmungen, die eigentlich auch alle Impact erzeugen. Ich merke schon, dass was ich als Unterschiede sehe, ist, dass es häufig Menschen sind, die in ihrer Biografie selbst ein bestimmtes Leid ertragen haben, die selbst sehr hautnah, nicht nur intellektuell, sondern auch wirklich als fühlende Wesen mit etwas konfrontiert waren und daraus sehr viel Motivation, eigene Motivation ziehen, die es ihnen dann auch ermöglicht, so oft über ihre eigenen Grenzen zu gehen, was natürlich dann auch gefährlich sein kann, weil das in Burnout und so endet. Aber ich empfinde schon SozialunternehmerInnen sehr häufig als interessante Personen, als Menschen, die ein vielschichtiges Weltbild haben, die mit ihrem eigenen Willen und mit ihrer eigenen Motivation ganz gut im Kontakt sind. Manchmal natürlich auch unreflektiert. Also manchmal ist der eigene Schmerz dann so stark, die Triebfeder, dass man dann auch irgendwie nicht mehr die andere Seite oder andere Perspektiven gut mit aufnehmen kann, weil man halt einfach selbst so identifiziert ist mit einer bestimmten Perspektive, die einen selbst so als Mensch geprägt hat. Aber ich finde schon, dass es sehr häufig, was mir super gut gefällt, ein sehr persönliches, intrinsisches Interesse an dem Thema gibt und eine Bereitschaft, sich einzusetzen, es gibt ja auch in dem For-Profit, in dem so klassischen, sehr männlich geprägten For-Profit, so eine extreme Arbeitswut und so eine extreme Selbstausbeutung, die dann eher an eine Motivation auch gepaart ist von so erfolgreich sein oder sehr viel Geld verdienen. Das ist häufig bei Sozialunternehmern nicht der Fall, sondern die sind häufiger brüchiger in sich, aber dadurch auch, finde ich, oft interessante, sehr interessante Menschen. Also es ist durchaus ein Tribe, zu dem ich mich hingezogen fühle. Aber er geht natürlich einher auch mit gewissen Schattenseiten, eben mit einer Tendenz zur Selbstausbeutung, mit einer Tendenz manchmal auch sich selbst moralisch aufzuwerten, weil man hat zwar kein Geld, man hat sonst wenig, aber man hat wenigstens das moralische Überlegenheitsgefühl, dass man besser ist als andere. Und das ist dann wieder häufig auch sehr ambivalent, weil das natürlich auch deine Umgebung spürt. Und sich da selbst zu reflektieren und zu sagen, okay, was ist eigentlich wirklich die tiefere Motivation für das, was ich mache? Ich glaube, das tut jedem Unternehmer gut, aber auch Sozialunternehmern, die eben sehr häufig so eng verbunden, persönlich verbunden sind mit der Thematik, mit der sie arbeiten.
Ja. Ist ja auch etwas, was man im klassischen Startup-Bereich lernt, so scheitern ist nicht schlecht, sogar scheitern ist ganz gut, aber beim Sozialunternehmer, der Sozialunternehmerin, wenn die Idee scheitert, dann scheitert ja irgendwie die eigene Persönlichkeit gleich mit.
Genau, es ist eine sehr hohe Identifikation damit und mit dem eigenen Lebensentwurf und das geht dann sehr häufig noch viel tiefer halt einfach. Und ich muss auch sagen, also wenn ich mir Deutschland anschaue, so ich weiß nicht, wie viele so richtig positive Scheitermomente ich auch im For-Profit-Bereich, das ist so, finde ich, so eine Denke, die wir übernommen haben, weil das irgendwie fail forward und das klingt irgendwie so ein bisschen so Teil von so einer Silicon Valley-Mentalität, die nicht so richtig gepasst zu dem deutschen, doch ziemlich sicherheitsorientierten Denken und Tun. Also ich kenne nicht so sehr viele gefeierte Insolvenzen und ich kenne auch viele For-Profit-UnternehmerInnen, die sehr mitgenommen waren von dem Ende von ihrer Unternehmung. Aber es ist, ich finde schon, dass die Startbedingungen für beide Gruppen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also ich kenne ja auch so ein bisschen so die Investmentsummen, die zum Beispiel reingehen in die unterschiedlichsten Themen. Und das ist auch etwas, worüber ich mich auch echt aufregen kann, wenn ich sehe, wie bereit Investoren sehr hohe sechsstellige und mehr Beträge bereit sind, in For-Profit-Unternehmungen reinzugeben, von denen sie wirklich einen Return sich erwarten und wie gering dann im Vergleich dazu die Summen sind, die sie für soziale und impact-orientierte Themen ausgeben. Das ist schon einfach, finde ich, interessant, wie Investoren das innerlich für sich so verargumentieren. Ja, da gibt es natürlich dann irgendwelche Geschichten, die sie sich erzählen. Ah, das andere Geld kriege ich dann wieder und dann kann ich das nochmal mehr damit Gutes tun. Ja, stimmt. Aber ich finde, da können wir auch noch unsere aller Reflexionskapazitäten steigern. Und es gibt auch einen Aspekt, den ich gerne, der heute sehr anders ist als früher. Dieses Gerede oder wenn wir über Impact reden, dann ist es heute möglich, in Impact-Unternehmen zu investieren, die aber eigentlich für mich eher zur klassischen For-Profit-Branche gehören, wo man sich aber dann doch auch sehr gut fühlen kann, dass man nämlich Impact-Investor ist. Und davon fallen dann aber sehr viele andere Initiativen, die eben keine Rendite versprechen. Die leiden darunter, dass es heute einen Hafen für Geld gibt, der gesellschaftlich anerkannt ist, wo ich dann zum Beispiel über Impact-Fonds in neue Energieformen und ich weiß nicht was investieren kann. Und ich frage mich, ob wir da nicht auch so ein bisschen so ein Crowding-out sehen, dass wir beobachten können, dass Gelder in bestimmte Unternehmen fließen, die sich eben Impact nennen. Und aber in bestimmten Sektoren nur tätig sind, die garantiert auch eine gute Rendite mit sich bringen, während wir eine andere Bucket von Organisationen haben, die eher in schwierigeren Bereichen tätig sind, die für mich eher auch das Impact-Label verdienen, die aber nicht so investibel sind und nicht so attraktiv für Investoren. Ja, also da bin ich immer so, wenn ich da auf das ganze Impact Investing anschaue, ich bin da keine Expertin davon, aber ich denke, dass in bestimmten Branchen passt das gut und es sind das Gelder, die sinnvoll verwendet werden. Aber ich frage mich, ob da nicht sehr, sehr viele andere Initiativen, die eigentlich an gesellschaftlich relevanten Themen arbeiten, aber nicht so einfach sind, ob die dann nicht noch weniger Geld kriegen als je zuvor.
Mhm. Ja, weil sich natürlich eine Softwareplattform auch einfacher pitchen lässt als ein länderübergreifendes Bildungssystem, das gar kein Geld verdient und dann aus ganz anderen Töpfen finanziert werden muss. Aber weil wir gerade noch bei dem Thema waren, was das mit den GründerInnen selber macht, es scheint ja so, dass diese Beschäftigung mit dem Thema auch darauf eingezahlt hat, dass du dann Bravespace mitgegründet hast, wo es ja auch um diese Fragen geht, wie funktioniere ich als Mensch nicht nur in der grundsätzlich in der Arbeitswelt, aber auch in diesem Bereich. War das auch wieder so ein Moment wie auf deiner Weltreise, dass du gesagt hast, okay, hier gibt es ein neues Thema oder wie kam es sozusagen zu der neuen Initiative und was macht ihr eigentlich?
Ja, ich glaube schon, dass es hat natürlich auch wieder verschiedene Stränge, die Antwort auf diese Frage. Auf der einen Seite, glaube ich, habe ich mit den ganzen Better Place Aktivitäten und mit den vielen Sachen, die ich in den letzten ja fast schon 2 Jahrzehnten in dem sozialunternehmerischen Bereich gesehen habe, bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, boah, wir können im Außen so viel verändern. Wir können uns neue Formen, neue Technologien benutzen und ganz viel im Außen Neues, Innovatives gestalten. Aber letztendlich verändert es doch nicht wirklich richtig was. Und ich habe, also für mich war das klassische Beispiel, wir haben mit Digitalität eine neue technologische Infrastruktur in der Welt, mit der wir so viel machen könnten, was prosozial ist, was auf jeden Fall mit meinen Werten viel mehr übereinstimmt, als was wir jetzt sehen im Sinne von Monopolismus, noch mehr Gelder für Menschen, die sowieso schon sehr, sehr wohlhabend sind, eine krasse Überwachungsmöglichkeiten. Also der Mensch, der, also ich bin irgendwann wirklich für mich zu dem Schluss gekommen, dass wir noch so viel im Außen verändern können, wenn wir nicht den Menschen, der diese Innovationen vorantreibt, der diese Innovationen finanziert, dass das eigentlich die Kerngröße ist, wo wirkliche Veränderung stattfindet. Ja? Dass ich immer nur das im Außen bauen werde, was in mir im Inneren Sinn macht. Und dass, wenn ich da was verändern möchte, was wir im Außen bauen, die Art und Weise, wie wir unsere Welt gestalten, dass es dann Sinn macht, eigentlich bei mir und bei Individuen und bei dem Menschen und bei der Art und Weise, wie wir uns aufeinander als Gemeinschaft beziehen, dass das eigentlich der Ansatzpunkt ist, den ich auf jeden Fall jetzt als nächstes verfolgen möchte. Ja, also weniger im Außen, sondern eher einen Schritt mehr näher an der Quelle dran. Was ist eigentlich die Motivation von Menschen? Was geht in einem Menschen vor, dass man zum Beispiel bestimmte Technologien unterstützt, von denen man eigentlich weiß, dass sie keinen Mehrwert in der Welt bringen? Aber das Profitmotiv und meinen eigenen Kontostand extremst fördern. Und ich will das überhaupt nicht verdammen. Ich finde, das ist einfach nur, ich möchte es mir nur real anschauen. Und ich selbst habe in meinem eigenen Leben erlebt, dass in dem Moment, wo ich in mir bestimmte Sachen verändert habe, wo ich mehr reflektiert habe, wo ich tiefer mich mit mir selbst verbunden habe, mit meiner eigenen Motivation, mit dem, was mir wirklich wichtig ist, habe ich gesehen, dass ich im Außen auch Dinge anders mache. Ja? Und Brave Space ist ein Netzwerk, eine Community von aktuell 180 Menschen, die aus sehr unterschiedlichen Milieus kommen, also von Angel-Investoren, Venture-Kapital, sehr erfolgreichen Gründern und aber auf der anderen Seite auch jüngeren Sozialunternehmern, jüngeren For-Profit-Unternehmern, die Gelder brauchen auch. Also wir haben diese beiden Seiten, Investoren und Gründung im Netzwerk zusammengebracht. Und die sich aber zurücknehmen und die sagen, okay, hier ist ein Raum innerhalb von Brave Space, bin ich nicht als Macher tätig, als Unternehmer, sondern hier ist für mich ein Raum, wo ich mich selbst reflektieren kann, wo ich eher, wenn wir sagen, es gibt den Pol des Seins und des Machens, wo ich eher mich mit meinem Sein, mit meinem, wie bin ich eigentlich als Mensch, was ist mir wichtig, wieso sehe ich eigentlich die Welt so, wie ich sie sehe, welche Rolle spielt Prägung in der Art und Weise, wie ich mich in der Welt verhalte. Also die so eine Art von Introspektion, Reflexion, da neugierig sind, sich mit sich selbst zu beschäftigen, aber nicht nur mit sich selbst, sondern auch miteinander, weil wir bauen eine Community, die sehr heterogen ist, wo sehr unterschiedlichste Perspektiven auf Welt zusammenkommen, sehr unterschiedliche Weltbilder, politische Anschauungen, Lebenserfahrungen, weil wir auch gesehen haben, dass in einer Welt, in der wir heute leben, ja, die Technologie so fragmentierend und polarisierend auch wirkt, dass es sinnvoll ist, zu schauen, wie können wir dem entgegenwirken? Wie können wir Menschen dazu einladen, ihre eigene Perspektive besser zu verstehen, aber auch die Perspektiven von anderen, die sie sonst vielleicht, mit denen sie gar nicht zusammenkommen, weil die außerhalb ihrer sozialen Bubbles sind, die sie vielleicht ablehnen würden, wo sie irgendwie negative Vorurteile denen gegenüber haben. Also wir haben eine ziemlich heterogene Gruppe und wir bringen die in bestimmten Formaten zusammen zum Austausch und immer der Frage, wie beziehe ich mich auf mich selbst, wie beziehe ich mich auf dich, wie beziehe ich mich auf Entwicklungen in der Welt und wie schlägt sich das alles in meinem Unternehmertum nieder. Genau, ich habe das wieder mit einer Gruppe von Freunden gegründet. Formal ist das eine Stiftung, die eine GmbH auch noch hat. Und es geht um ja, die Vermittlung von und die Selbsterforschung von meiner eigenen Beziehungsfähigkeit und meiner Kompetenz, viele Perspektiven auf einmal in mir wahrzunehmen und nicht meine eigene Perspektive zu absolutieren und sagen, so ist die Welt. Ja, weil das ist irgendwie nicht adäquat unserer heutigen Welt gegenüber. Ich glaube, der dahinterliegende Motor ist, dass ich es interessant finde, jetzt gerade eben an einer Stelle anzusetzen, die vor dem Machen liegt, bevor Menschen in Aktion treten. Und diesen Raum zu erforschen, und das macht, finde ich, mir, ich lerne da unheimlich viel. Ich glaube, ich bin immer so an Sachen interessiert, wo ich selbst was lerne, wo ich nicht unbedingt sage, okay, ich weiß, wie es ist und jetzt macht's mal alle so, sondern wir als GründerInnen sind selbst total Teil dieser Community und lernen, was es eigentlich braucht, um vielleicht defragmentierend in der Welt zu wirken. Aber eben auch nicht mit einer bestimmten Ideologie. Das ist mir sehr wichtig, dass es nicht darum geht, dass wir Menschen überzeugen wollen, zum Beispiel, dass Kapitalismus gefährlich und dysfunktional ist. Das mag meine persönliche Meinung sein, aber ich möchte mich innerhalb von diesem Netzwerk auch auf total andere Perspektiven einlassen. Und das finde ich ist super spannend.
Hast du gerade gesagt, du möchtest da auch Dinge lernen oder neue Perspektiven sehen. Was war denn so das überraschendste Learning oder die überraschendste Perspektive, die du gelernt hast durch diese Arbeit bei Brave Space?
Also ich habe sehr viel darüber gelernt, welche Rolle Marginalisierung und Privilegien auf meine eigene Identität, für meine eigene Identität haben. Wie sehr meine eigene Welt sich davon geprägt ist, dass ich einfach in einer bestimmten Familie groß geworden bin, mit einer bestimmten Selbstverständlichkeit mich in der Welt bewege, natürlich auch als Frau auch immer mal wieder diskriminierende Erfahrungen gemacht habe, aber grundsätzlich schon irgendwie mich meines Platzes in der Welt ziemlich sicher fühle. Und zum Beispiel die Begegnung mit schwarzen Aktivistinnen, die eine ganz andere psychologische Basis haben, weil sie dieses grundlegende Sicherheitsgefühl überhaupt nicht selbstverständlich nehmen. Das war zum Beispiel ein Learning, was ich auf eine ganz, jetzt nicht intellektuell so sehr, auch ich habe auch intellektuell viel gelernt, aber ich habe auch total viel darüber gelernt, eher auf so einer verkörperten Art und Weise. Ah, okay, so fühlt sich die Welt für eine andere Gruppe von Menschen oder für diesen einzelnen Menschen an. Also ich glaube, eine tiefere Empathie für, ist etwas. Und ein Learning, was ich sehr interessant fand, was uns alle betrifft, war, dass wir alle, die wir da zusammenkommen, feststellen konnten, dass wir alle fragmentierend wirken in der Gesellschaft. Also dass jeder von uns dadurch, dass wir, ich zum Beispiel habe bestimmte Vorurteile, vielleicht weiß, wohlhabenden Investoren gegenüber. Ich reduziere die vielleicht auch auf eine bestimmte Facette ihrer selbst, nämlich auf ihre berufliche Laufbahn und das, was sie erwirtschaftet haben und sehe viele andere Facetten auch nicht und trage damit genauso zur Polarisierung bei, wie Menschen, die vielleicht rassistisch agieren. Ja, also so wie stark diese Tendenz in uns allen vorhanden ist, die Welt aufzuteilen und uns selbst zu überhöhen, weil wir dadurch uns psychologisch sicher fühlen und auf andere Menschen tendenziell auch herabzuschauen und zu denken, die machen das ja falsch und ich weiß ja eigentlich, wie es läuft. Also das war zum Beispiel definitiv für mich auch eine ganz tiefe Erfahrung, die bewirkt hat, dass ich viel weniger werte als noch ein paar Jahre zuvor und vielmehr erstmal versuche, mich auf jemand anderen einzulassen und zu verstehen, was geht eigentlich denn in diesem Menschen vor. Das war für mich ein sehr bereichernder Moment. Und ich glaube, unterschiedliche Menschen haben sehr, sehr unterschiedliche Erkenntnisse. Und das ist das Schöne, dass wenn man sich so auf so eine bestimmte Art und Weise der inneren Reise und der inneren Arbeit einlässt, dass dann ganz viele überraschende Sachen auch einfach hochkommen, wo man denkt, wow, das wusste ich ja nicht über mich und das wusste ich auch nicht über unsere Gesellschaft und das wusste ich auch nicht über meine Art, ein Unternehmen zu führen. Das bereichert mich sehr.
Was kommt dann als nächstes? Hast du noch ein paar Ideen oder reicht's mit den Initiativen und Gründungen?
Natürlich habe ich ein paar Ideen. Ich habe gerade vor einer Woche einen neuen Podcast gestartet mit Bettina Rollo, mit der ich auch schon zwei Bücher geschrieben habe über verteilte Führung, über KI. Und wir versuchen uns damit zu beschäftigen, was ist eigentlich meine persönliche Beziehung zu diesem ganzen riesigen Hype rund um künstliche Intelligenz? Wie verorte ich mich da als Mensch? Nicht, weil ich irgendwelche Meinungen lese, sondern wenn ich mich wirklich ernst nehme als Resonanzkörper. Wie geht mir denn das dann mit diesen verschiedenen Entwicklungen, dass da plötzlich etwas ist, was für sich beansprucht, intelligent zu sein, was mir vielleicht meinen Platz als Mensch in einem Kosmos streitig macht? Wie geht es mir damit am Arbeitsplatz, dass ich vielleicht ich mit meinen Kompetenzen gar nicht mehr relevant bin? Also der neue Podcast über KI und Videocast, der steht gerade an und es gibt noch ein paar andere Initiativen, die mich gerade umtreiben, aber ich lasse es mal dabei.
Die können wir ja bei einer Anschlussfolge irgendwann drüber sprechen.
Sehr schön.
Wenn es soweit ist. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, weil du vorhin kurz erwähnt hast oder eigentlich mehrfach, dass es, ich nenne es mal so eine Klümpchenbildung auch bei den Themen gibt, die so Social Entrepreneure, deren sie sich annehmen, dass es einige gibt, die so überrepräsentiert sind, während in anderen Bereichen es kaum Initiativen oder eben Gründungen, Geschäftsmodelle gibt. Wenn du jetzt so mal auf die Lage jetzt und die nächsten paar Jahre guckst, gibt es aus deiner Sicht Themen, denen wir uns unbedingt annehmen sollten, um nicht die 17. Bildungsinitiative zu starten, sondern Problembereiche zu lösen, die vielleicht unterrepräsentiert sind? Und hast du da so zwei, drei im Kopf?
Ich glaube schon, dass dieses Thema, was ich ganz kurz angesprochen habe, dass ich glaube dringend, dass wir, um die Demokratie zu reparieren, aber um die Demokratie weiterzuentwickeln, dass wir viel Augenmerk darauf verwenden müssen, wie kriegen wir denn einen Staat hin, wie kriegen wir ein Gemeinwesen hin, was besser funktioniert. Ja, wo ich als Bürger mehr das Vertrauen wirklich entwickeln kann, weil ich sehe, dieser Staat ist für mich. Und Initiativen zum Beispiel, die eben genau da andocken, an dieser Schnittstelle zwischen meinem Bürgerverhältnis zum Staat. Ja, da muss von Startseite meines Erachtens viel entstehen. Aber ich glaube, dass da auch ganz viel Musik drin ist. Eben wie zum Beispiel, ich bin sehr begeistert von Initiativen, die genau versuchen, Gelder, die schlummern, die es gibt, die Menschen Bedürftigen zustehen, die nicht abgeschöpft werden, wenn man da zum Beispiel Schnittstellen bauen kann. Ja, und da sind dann auch Geschäftsmodelle hinter, weil der Staat ist ja bereit, diese Gelder auszugeben. Also gibt es dann da auch für Unternehmungen, die das wiederum flüssig machen, die könnten sich dann auch davon wiederum Prozente ab für sich selbst nutzen. Also das ist so etwas, einfach weil mich das Thema Demokratie natürlich auch sehr umtreibt. Ne? Und was mit diesem ganzen Thema rund um die Schnittstelle und rund um das Thema KI passiert, ist natürlich auch irgendwie noch eine große, wie nennt man das, eine Wunderkugel? Nee, wie nennt man das, wenn man nicht reinschaut in die...
Glaskugel.
Eine Glaskugel, genau. Ja. Da wüsste ich jetzt auch wahrscheinlich noch nicht unbedingt, welche Initiativen ich da starten würde. Aber da, dass diese Entwicklung, die wir da gerade sehen, sehr aufmerksam zu verfolgen und dann daraus zeitnah wiederum in die Lücken reinzugehen und in die neuen Wunden, die da entstehen. Ich glaube, wir werden, auch wenn ich nicht der Überzeugung bin, dass KI alles verändern wird, ich bin da eher nicht auf dieser Hype-Seite, sondern eher auf der, das wird inkrementell sehr viel verändern, glaube ich doch, dass es sehr viele Veränderungen gerade auch in der Arbeitswelt mit sich bringen wird. Und da intelligente Auffangsysteme, intelligente Umschulungssysteme zu entwickeln, sich einfach damit mit der Tatsache zu beschäftigen, was für eine Art von Gesellschaft bauen wir denn eigentlich? Also ich finde, wir haben sehr wenige Szenarien in der Welt wenn wir sagen, wir leben in einer Welt voller Disruption, wo ganz viel sich verändern wird, wenn das unsere Grundannahme ist, finde ich, gibt es wenig Menschen, die sehr konstruktiv, aber auch konkret sagen, ja, okay, wenn sich dies und dies verändert, dann könnten wir dies und dies oder dies machen. Ja, also ich glaube, ich wünsche mir mehr Kreativität, mehr Lebendigkeit rund um solche nahen Zukunftsthemen und nicht unbedingt nochmal die x-te Plattform, die irgendwie, ich weiß nicht, jetzt gebrauchte Schuhe vertreibt oder was auch immer. Ja? Sondern ein bisschen näher an der Zukunft dran ist.
Näher an der Zukunft. Das nehmen wir doch mal als Schlusswort von Joanna Breitenbach, Mitgründerin von BetterPlace.org unter anderem und BraveSpace. Und die Links zu allen ihren Projekten, Büchern, Initiativen und allem, über das wir heute gesprochen haben, die gibt es wie immer in den Shownotes und alle Folgen von der Impact-Runde auch auf Spotify, Apple Podcasts und auf unserer Webseite publicvaluehub.com. Und ich danke dir erstmal, Joanna, dass du hier warst bei uns. Danke.
Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. Ich hatte für mich ein paar neue Gedanken, während ich mit dir gesprochen habe. Das ist das Schönste. Danke.